Cyborgs, Rap und freier Wille, Politik und Populismus, Spiritualität und Ethik. Heute in gewisser Weise in Personam hier, Tod und Teufel. Ein Podcast mit Menschen, die was zu sagen haben. Hier ist Erleuchtung garantiert. Ich bin Dorothea Lüttekens, Religionswissenschaftlerin an der Universität Zürich und sitze hier zusammen mit dem Ethiker und Moralisten. Kann man das sagen?
Nein.
Okay, also nur Ethiker Michael Kors. Wir sind beide zusammen an der Theologischen und Religionswissenschaftlichen Fakultät und heute findet der Weihnachtspodcast statt. Michael, Weihnachten ist irgendwie so kuschelige Familie, wenn man nicht mehr das vorstelle. Vater, Mutter, Kind, Krippe, dann noch Schafe, Engel. Das hat ja eine hohe aufgeladene Bedeutung, also jetzt jedenfalls so in unseren hier Schweizer Kontexten. Was ist denn, wie gehen denn Familien damit um, die nicht diesem Ideal entsprechen?
Also an den Familien, die nicht diesem Ideal entsprechen, sieht man, dass dieses Ideal eigentlich eine vollständige Überforderung ist. Ich würde mal sagen, das sieht man ja auch schon bei den meisten normalen Familien. Also ich glaube, nicht ohne Grund ist Weihnachten eine der Zeiten, in der es im Anschluss an Weihnachten den höchsten Beratungsbedarf für psychotherapeutische Beratung und so weiter gibt, weil es ständig Konflikte und Spannungen gibt, die sich tatsächlich zum Teil sich auch daran aufbrechen, dass man wahnsinnig hohe Erwartungen an so ein romantisch ideales Beisammensein der Kernfamilie irgendwie hat und daran, ich würde tatsächlich sagen, fast notwendigerweise irgendwie scheitern muss. Und das Interessante ist tatsächlich, wenn man sich das anguckt, dass es natürlich mit dem, also wenn man guckt, was ist die erste Familie, die das, was wir heute Weihnachten nennen, erlebt hat, das war nun
Maria, Josef und das Jesuskind.
Und das Jesuskind, das war ja alles andere als eine ganz klassische bürgerliche Familie, Vaterschaftsverhältnisse
unklar.
Wobei
damals gab es natürlich kein Bürgertum.
Genau, gab es in der Form ja auch nicht, ist schon eine Projektion. Also man muss sich aber einfach klar machen, Vaterschaft des noch nicht geborenen Kindes zumindest mal unklar. Die Mutter erzählt was von einer Gotteserscheinung. Josef ist definitiv nicht der leibliche Vater. Sie sind irgendwie auf Wanderschaft, kein Zuhause, wo man irgendwie schön romantisch sitzen kann, sondern wirklich ein Stall. Und der Stall ist nicht schön romantisch erleuchtet mit Kerzen und sonst was. Und wir feiern eigentlich, heute habe ich immer den Eindruck, was völlig anderes als das. Das passt eigentlich gar nicht zusammen. Zu meinem Eindruck.
Was würdest du sagen, wird denn heute gefeiert?
Also ich würde tatsächlich sagen, wir feiern inzwischen an Weihnachten vielleicht tatsächlich sowas wie ein zentrales zivilreligiöses Ritual unserer Gesellschaft, unserer Kultur und zwar insbesondere, könnte man sagen, unserer Vorstellung von guter, gelingender Familie. Und ja, dieser Begriff zivilreligiös heißt halt, es ist nicht irgendwie eine Religion wie das Christentum oder wie der Islam oder das Judentum, sondern dahinter steckt die These, dass es in jeder Gesellschaft irgendwie so fundamentale Formen braucht, die zumindest etwas Religionsartiges haben. Ja, also eine Nation braucht ihre Mythen, die sie erzählt, um ihre Einheit zu stiften. In der Schweiz zum Beispiel Wilhelm Tell oder auch Heidi. Und das Ideal, die Idealbilder, die wir von dem Zusammenleben einer Familie haben, haben in dem Sinne auch was quasi Religiöses. Und das ist, habe ich den Eindruck, inzwischen das, was Weihnachten vor allem gefeiert wird. Also zugespitzt gesagt würde ich sagen, Weihnachten ist die zivilreligiöse Verehrung von Familienidealen und nicht mehr ein christliches Fest zum Gedenken an die Geburt des Gottessohnes.
Es gibt ja aber sehr viele, auch explizit christliche Stimmen oder politische Stimmen, die dann das christliche Abendland und die christliche Wertegemeinschaft heraufbeschwören, die sagen würden, ja, dieses Familienmodell, also eine Mutter, ein Vater und dann mindestens ein Kind und das Ganze in rechtlich geordneten Verhältnissen, das ist ein christlicher Wert.
Ja, das fängt halt erst irgendwo in der Romantik an, zu einem Ideal zu werden. Also davor war es einfach historisch nicht gegeben. Natürlich gab es im Jahrtausende monogame Ehe, aber die war auch immer vor allem monogam für die Frauen, muss man sagen, auch rechtlich. Und Kinder gab es immer mehr als ein oder zwei. Und dieses Bild sozusagen einer modernen bürgerlichen Kernfamilie ist ja tatsächlich eins, das in dieser Form eigentlich erst ein Produkt der modernen Industriegesellschaft ist. Nicht? Also wo alles, was über die Kernfamilie hinausgeht, sozusagen dann wegzieht und sozusagen der Arbeit nachzieht, während früher die Familien als Großfamilien eher zusammengelebt haben und es eine klare auch sehr patriarchale Struktur in der Familie gab. Die Frau war dafür da, Kinder zu kriegen, hat vielleicht noch auf dem Feld gearbeitet. Die Kinder wurden für die Arbeit eingespannt. Also man muss sagen, dieses Bild hat mit christlichem Abendland, würde ich sagen, erstmal wenig zu tun. Es ist einfach die Form der Familie, die sich in Mitteleuropa im Zuge der modernen Entwicklung, der neuzeitlichen Entwicklung, einerseits moderne Industriegesellschaft und dann jetzt in der postindustriellen Gesellschaft wird es sozusagen wieder brüchig, das Bild entwickelt hat und die auf bestimmten, ich würde sagen ja auch Idealen oder Vorstellungen, die dann in der Zeit der Romantik, wo dann sozusagen diese partnerschaftliche Liebe ja überhaupt erst zum Kern der Ehe wurde, langsam, also ja auch am Anfang erstmal nur für die, ich würde sagen, für eine bestimmte Elite es so war, dass sie sagen, ja, also Ehe begründet sich auf partnerschaftlicher Liebe. Vorher war Ehe eine wirtschaftliche Zweckgemeinschaft. Und das war sie auch für den größten Teil der Bevölkerung bis weit ins, ich würde sagen, bis weit ins 20. Jahrhundert hinein noch. Und ist sie in großen Teilen der Welt bis heute. Und dieses ganze Ideal einer Familie, kleinbürgerlich, Kern, ja, Vater, Mutter zwei backt Kinder.
Plätzchen, weil Mutter sie nämlich keinen Job hat.
Das basiert halt auch auf diesem sehr Ideal, ja, also zwei Menschen, die sich lieben und Kinder kriegen. Und das hat alles, und das ist ja nicht schlecht. Ich will das jetzt nicht per, ich will jetzt auch nicht per se sagen, dass das absurd ist, aber man merkt, das sind Ideale, die, jetzt würde ich sagen, nicht aus dem Christentum heraus einfach entstehen. Sie entstehen im Kontext einer christlichen Gesellschaft, die die Bindungen zwischen Menschen auch einen positiven Wert zumisst. Insofern kann man schon sagen, das Christentum hat darauf einen Einfluss. Aber dieses Bild von Familie zu dem christlichen Ideal zu stilisieren, das hält, glaube ich, einer näheren Prüfung exegetisch, historisch und auch systematisch-theologisch nicht stand.
Ja, also da würde ich ja völlig zustimmen. Ich glaube, da sind wir uns einig. Und du hast vorhin aber auch noch darauf hingewiesen, dass in unserer Gesellschaft ja schon seit einiger Zeit dieses Ideal bröckelt. Es gibt Menschen, die haben dieses Ideal überhaupt nicht mehr. Und vor allen Dingen gibt es sehr, sehr viele Menschen, zunehmend mehr Menschen, die nicht mehr in dieser Situation leben.
Genau.
Also, gewollt oder ungewollt. Und was heißt das dann für Weihnachten?
Genau, also sehr, sehr viele Menschen leben gewollt oder ungewollt als Singles, also tatsächlich viele auch gewollt, die sagen, ich will mich nicht dauerhaft an eine Partnerin, einen Partner binden. Dann gibt es die Menschen, die getrennt leben, geschieden sind, Menschen, die in neuen Partnerschaften leben, Patchwork-Familien, und das ist ja nun auch gar kein neues Phänomen, das sehen wir schon sehr viel länger.
Ja, und das war vermutlich übrigens in einer vorindustriellen Zeit allein schon wegen der Müttersterblichkeit viel, viel öfter der Fall. Merkt man ja an den Märchen.
Genau. Ja, also, ja, genau.
Das ist da ein anderes nicht, Problem, genau, wie es dann dargestellt wird.
Das stimmt. Das waren natürlich tatsächlich nicht Patchwork-Familien, weil sozusagen die Mutter dann gestorben ist und dann kam eine neue Ehefrau, die dann als Stiefmutter fungierte. Aber genau, das hat natürlich Ähnlichkeiten. Was wir heute aber haben, ist ja, beide Elternteile leben noch. Sie sind getrennt, haben vielleicht wiederum neue Partner, haben vielleicht sogar noch mit denen wiederum nochmal andere Kinder. Wer feiert jetzt, also wer feiert dann eigentlich mit wem das schöne, kuschelige Weihnachtsfest, das funktioniert ja dann. Manchmal funktioniert es ja sogar noch, aber es funktioniert halt oft auch nicht.
Es gibt so Hollywood-Filme, wo das sehr wiederum neuromantisch inszeniert wird, dass verfeindete Familienteile sich da dann wiederfinden. Das stelle ich mir besonders bitter vor für Familiensituationen, wo man weiß, das würde gar nicht gelingen.
Ja, genau. Und dann ist, dann ist halt auch die Frage, ist das überhaupt ein sinnvolles Ziel? Ne? Also muss man sich immer mit allen in Harmonie und Frieden leben? Natürlich einerseits glauben und hoffen wir das ja irgendwie, dass es eine Versöhnung aller Menschen mit allen gibt, aber gleichzeitig gehört für mich zum christlichen Glauben der durchaus auch knallharte Realismus dazu, dass das in diesem Leben nicht möglich ist, ja, sondern dass wir da nur Schritt für Schritt vorankommen. Das heißt, es wird immer in jedem Leben Spannungen und Konflikte geben, mit denen wir umgehen müssen. Und das ist auch an Weihnachten nicht anders. Ja, also wenn man Weihnachten so dieses hohe Ideal zeichnet, dass man irgendwie unbedingt alle miteinander in Harmonie sein müssen, dann weiß ja jeder, das funktioniert nur, wenn man die Spannung unterm Deckel hält. Und wenn die Spannungen zu groß sind, dann ist das wie bei so einem Dampfkochtopf, irgendwann explodiert er.
Ja, oder einige Beteiligte sehr stark zurückstecken.
Genau, oder Menschen stecken zurück oder leiden massiv darunter oder tauchen halt dann auch nicht mehr auf. Und das ist, könnte man sagen, im Grunde genommen ist es eine moralische Überforderung. Das ist moralistisch. Ja, man könnte sagen, unser Weihnachtsbild oder dieses romantische Ideal von Weihnachten hat tatsächlich was Moralistisches. Ne? Es zeichnet eine unglaublich starke Erwartungshaltung, wie man sich richtig und gut, wie es eigentlich gut sein müsste. Aber alle wissen, so gut ist es in aller Regel nicht. Ich meine, wo das so funktioniert, auch wirklich spontan und ohne Spannung, großartig, wunderbar, ja, toll. Aber ehrlicherweise glaube ich, dass es selten der Fall.
So. Ich finde es sehr auffällig bei befreundeten Paaren, dass zumindest das erste Weihnachten nach einer Trennung häufig noch zusammen gefeiert wird, obwohl die Ehepartner, zumindest in der Regel der Teil, mit dem ich näher verbunden bin, ja, das als eine große Belastung erlebt, schon in der Adventszeit, in der Planung.
Ja, da zeigt sich eigentlich, wie wirkmächtig dieses moralische Ideal ist. Ne? Also selbst da, wo man, also man macht es vielleicht auch um der Kinder willen, das hängt wahrscheinlich von der Lebenssituation oft ab, aber tatsächlich ist dann die Frage, tut man den Kindern damit einen Gefallen, wenn man da was vorspielt, was nicht wirklich ist.
Aber was wäre denn dein Vorschlag, um damit umzugehen?
Also erstmal sich offen und ehrlich machen. Also ich feiere Weihnachten inzwischen getrennt von meiner Frau und meinen Kindern. Meine Kinder feiern es mit meiner Frau oder meiner Ex-Frau jetzt bald. Und für mich ist es gut. Also wir sehen uns dann drumrum. Ich fahre weiß vorher hoch, bei vierter Advent. Oder man kann da auch verabreden, dass man es alternierend macht. Aber sich zumindest ehrlich zu machen, zu sagen, es nicht zu erzwingen. Ja. Also es hat sowas, es hat dann tatsächlich fast was moralisch Zwanghaftes. Ja. Es muss gut sein, jeder muss es, soll sich gut fühlen, aber tatsächlich führt das dann eher dazu, dass sich möglicherweise gar keiner gut fühlt am Ende.
Das heißt, man könnte sich als eine Familie, die in so einer getrennten Situation lebt, das wie zu Weihnachten auch schenken, sich zuzugestehen, dass es gemeinsam nicht geht.
Ja, man ist in dem Sinne eben keine heile Familie mehr. Ne? Wenn die Eltern sich getrennt haben, ist man, natürlich sind die Kinder noch jeweils die eigenen Kinder, aber dieser Zusammenhalt ist nicht mehr da. Und wenn wir sagen, und ich halte das tatsächlich für einen Fortschritt, dass wir uns zugestehen, auch in Beziehungen und Ehen scheitern zu können und dass man Ehen auch scheiden und trennen kann, ist das natürlich immer ein schmerzhafter Prozess. Aber dann an Weihnachten so zu tun, als wäre nichts gewesen, passt dann nicht dazu. Also da müssen wir uns auch da ehrlich machen und sagen, ja, wir feiern halt nicht alle dieses Ideal der heilen Familie, haben wir im Grunde genommen ein Stück weit so oder so hinter uns gelassen. Das ist einfach eine Realität, die nur noch in einem bestimmten Teil der Gesellschaft vielleicht hin und wieder mal vorkommt.
Also das wäre so ein Verrat am eigenen Leben, aber letztendlich auch an einer Option von Weihnachten, die mehr sein kann und ja vielleicht auch sollte als so eine Reinszenierung von Vater, Mutter, Kind, Friede, Freude, Eierkuchen.
Ja, genau. Also als Christ würde ich ja sagen, lass uns doch mal drüber nachdenken, was ist Weihnachten, worum geht es Weihnachten eigentlich? Im christlichen Sinne, da geht es eben nicht um die Inszenierung einer heilen Familie. Da geht es darum, dass Gott in eine gebrochene Welt kommt, in der als Kind im Stall geboren, das ist nicht romantisch, das ist brutal, das ist hässlich, das ist unschön, kalt, nackt, Hunger, ja, so, also es geht gerade nicht, es geht eigentlich um das genaue Gegenteil. Es geht nicht um heile Welt, es geht um darum, dass diese Welt kaputt ist. Ja, also im Johannesevangelium, ja, die Welt ist, das ist die Finsternis, in die das Licht kommt, so, ja, die Welt ist finster und das ist nicht gut. Also wir feiern eigentlich am Weihnachten die Zerbrechlichkeit unserer Welt, auch die unschönen Seiten und dass in diese dunkle Seite der Welt hinein etwas aufscheint, aber eben ohne, dass jetzt schon alles heile wäre. Und wir tendieren so dazu zu, so zu tun, als ob jetzt feiern würden, dass alles schon heile ist sozusagen. Das ist aber nicht so.
Aber da müsste man ja eigentlich genauer sagen, es wird die Hoffnung auf ein Heilwerden gefeiert oder ein es wird gefeiert, das, was heil ist, trotz aller Zerbrochenheit.
Genau, also wir feiern und wir feiern, dass wir darauf hoffen, dass es heil wird angesichts der Zerbrochenheit. Aber da sind wir eben noch nicht. So, das gehört eben auch dazu. Und wenn man Weihnachten so inszeniert, als wären wir schon da, das ist genau die Gefahr, ne? Wenn man sozusagen das, was man als Heilvolles erhofft, unmittelbar selbst durchsetzen will, dann wird es immer zwanghaft, dann wird es immer verkrampft und manchmal auch totalitär. Ja? Also dem Motto, jetzt müssen sich hier alle einfügen und dann darf auch kein Konflikt sein.
Das heißt eigentlich auch möglicherweise der Druck auf Familienmitglieder zu kommen, obwohl die sich eigentlich was ganz anderes wünschen.
Genau, also vielleicht wollen die gar nicht mit bestimmten Leuten in der Familie feiern, weil es da Zerwürfnisse gibt. Vielleicht wollen die bestimmte Person auch nicht sehen. Und das ist nicht schön, aber es ist, gehört zur Wirklichkeit von Familie dazu.
Ich merke, dass ich jetzt sofort den Impuls habe zu sagen, naja gut, aber Weihnachten kann ja auch eine Chance bieten, dass vielleicht eben Tante Erna, die Großmutter, vielleicht auch die eigene Mutter oder ja gut, die eigenen Kinder hat man in der Regel immer gern dabei. Ja, das ist nicht unbedingt, vielleicht umgekehrt der Fall, aber vielleicht die Schwester, dass da was zusammen möglich ist beim gemeinsamen Essen, was sonst nicht möglich ist. Oder man sagt, gerade Weihnachten ist der schlechtestmögliche Zeitpunkt, weil es emotional so aufgeladen ist.
Also ich bin ja kein Psychotherapeut, aber ich würde jetzt so aus dem Bauch heraus sagen, vermutlich ist eher das Letztere scheint mir ehrlicherweise plausibler. Also natürlich bietet es eine Chance, zusammenzukommen. Ne? Und dann ist aber die Frage, unter welchen Bedingungen. Ja. Das wird auch individuell natürlich je nach Familie völlig unterschiedlich sein. Ich meine, das eine ist ja sozusagen das Hollywood-Kitsch-Ideal, dass wir alle ständig in irgendwelchen Filmen sehen und die Wirklichkeit, wie sie dann passiert, ist ja oft auch nochmal anders. Ne? Es gibt sicher auch Familien, wo das unverkrampfter läuft als bei anderen. Und da kann es tatsächlich auch so sein. Ne? Man schafft vielleicht auch einen Raum, sich mal wieder mit Familienmitgliedern zu treffen oder sie zu sehen, mit ihnen zu reden, die man lange nicht gesehen hat. Aber tatsächlich, so je höher sozusagen der moralische, implizite Druck ist, wir müssen jetzt hier alle uns lieb haben, desto weniger scheint mir das wahrscheinlich, dass das gelingt.
Es muss gemütlich und harmonisch werden.
Genau.
Ja. Wenn wir von anderen Familienformen sprechen, dann fallen uns natürlich beiden, oder ich weiß nicht, ob das natürlich ist, aber uns fallen beiden Familien ein, die sich getrennt haben aus unterschiedlichen Gründen. Aber es gibt ja auch Familienmodelle, wo das aus anderen Gründen nicht in dieses Vater-Mutter-Kind-Schema passt. Zum Beispiel zwei Mütter und zwei Kinder. Oder nochmal andere Konstellationen. Oder ein Elternteil ist ein Transmensch, hat sich vielleicht gerade in diesem Jahr entschieden, nicht mehr Vater zu sein, sondern, und dann ist die Frage, was ist es denn jetzt? Mhm. Aber auch das stelle ich mir ganz schön herausfordernd vor, gerade in diesem Modell Familienweihnachten. Oder ist das nur meine Fantasie, dass das schwierig ist?
Ich glaube, sozusagen von der grundsätzlichen Konstellation her ist es tatsächlich, scheint es mir erstmal gar nicht so anders als die ganzen Patchwork-Probleme. Ja. Es kommt halt hinzu, dass es immer noch recht viele Menschen gibt, die damit ein Problem haben. Ja? Ja. Sei es, dass das eigene Kind schwul oder lesbisch ist oder dass es trans ist oder dass halt der Onkel das ist. Und das produziert dann natürlich möglicherweise zusätzliche Spannung. Also wenn jemand, der als zum Beispiel als Transmann lebt oder als Transfrau, nicht mehr zu seinen Eltern Weihnachten gehen will, weil er sie weiß, dass das nicht akzeptiert ist, ist das genau wieder das Problem. Ne? Da ist einfach ein Bruch, eine Spannung in der Familie, die man nicht zukitten kann, auch nicht mit schönem Weihnachtskitsch und auch nicht sollte. Ich glaube nicht, dass das gesund ist, das zuzukitten.
Nee.
Ja, nee, man kann das dann immer noch adressieren, sagen, ja, vielleicht, es wäre schöner, wir könnten zusammen feiern, aber solange ihr mich nicht ernst nimmt als das behandelt, was ich bin, ist es für mich dann nicht möglich.
Also das stimmt sicher. Ich merke gerade, ich habe mich falsch ausgedrückt. Ich meinte weniger Weihnachten als Ereignis, sondern dieses starke Modell, also dieses aufgeladene Modell von Idealfamilie.
Genau, das wird dann natürlich auch gebrochen, klar. Also,
Ich habe noch nie eine Krippe mit zwei Marien gesehen.
Nee, genau, weil die Geschichte das natürlich jetzt auch erstmal nicht hergibt. Ich habe allerdings auch schon, Krippen mit Star Wars Troopers und mit Elefanten und allem gesehen. Also okay, wenn man Kinder Krippen schmücken lässt, kommt sehr Wildes raus. Vielleicht auch mal eine mit zwei Marien, weiß ich gar nicht. Aber es ist natürlich die Geschichte selber, gibt das nicht her. Aber man kann natürlich sagen, es gibt so einen schönen kleinen Aufkleber, den hat mir mein ältester Sohn mal geschenkt. Jesus hatte auch zwei Väter. Finde ich großartig, weil es sozusagen ein bisschen den Finger in die Wunde legt, ne? Die unklaren Vaterschaftsverhältnisse bei Jesu Geburt. Und wenn man die Geschichte ernst nimmt, dann sind sowohl Gott als auch Josef Jesu Vater und er hatte noch eine Mutter. Es war so eine komplizierte, ungewohntes Familienverhältnis. Und ja, das bricht sozusagen die Erwartungen an Weihnachten und passt dann da nicht rein. Und es passt halt auch nicht zu diesem klassischen Schema Vater, Mutter, Kind, sondern wir haben halt einfach... Ja, viele Formen. Ich weiß, wir hatten früher, als unsere Kinder noch klein waren, ein schönes Kinderbuch, das hieß Alles Familie. Ja, da waren Vater, Mutter, Kind vor, Vater, Vater, Kind, Mutter, Mutter, Kind. Ich glaube, Trans-Eltern kamen noch nicht vor, das war damals noch nicht so ein starkes Thema. Und das zeigt einfach, es ist pluraler geworden. Und es gibt Kinder, die haben halt zwei Väter, einen Stiefvater und einen leiblichen Vater. Oder die haben zwei Väter, weil die Väter ein schwules Paar sind, die sich das Kind adoptiert haben oder bei einer Leihmutterschaft oder dergleichen bekommen haben. Und das führt natürlich auch zu Variationen. Gleichzeitig finde ich oft interessant, dass klassisch, also das ist nicht, ist schwer zu quantifizieren, aber es gibt eine Reihe von schwulen oder auch lesbischen Paaren, wo ich manchmal den Eindruck habe, die leben tatsächlich sehr, eigentlich das sehr klassische Familienbild. Nur, dass halt Vater, Mutter durch Vater, Vater oder Mutter, Mutter ausgetauscht wird. Und dann hat man den Eindruck sozusagen, dieses klassische Familienideal wird fast noch stärker durchgesetzt, möglicherweise mal, also auch aus so einem unbewussten Legitimationsgrund heraus, ja, nach dem Motto, wir verkörpern das jetzt genauso gut wie früher, wie Vater und Mutter, und man adaptiert dann dieses Ideal selber möglicherweise über. Das ist ja auch innerhalb der Szene tatsächlich eine sehr kontroverse Diskussion, ne, bis hin zu, sollen wir überhaupt heiraten, sollen wir überhaupt dieses klassisch traditionelle, sehr patriarchale Familienbild damit übernehmen oder sollen wir es gerade nicht tun?
Mhm. So. Und übernimmt man es automatisch nur, weil man heiratet?
Ja, ja, genau. Also
die
übernimmt
man es nur, weil man heiratet. Die Möglichkeit besteht ja auch noch, dass man es vielleicht zwar einen bestimmten Aspekt der Rechtlichkeit übernehmen will und für sich beanspruchen möchte, aber nicht unbedingt dieses patriarchale Modell.
Genau, ja. Man kann das auch anders füllen. Ja. Nur das ist tatsächlich, also das ist dann herausfordernd. Also wenn man sich einmal auf die Form einlässt, merkt man, dass, finde ich, solche gesellschaftlichen Formen eine starke Eigendynamik haben. Ne?
Das stimmt, aber das ist ja nicht jetzt nur eine Diskussion bei gleichgeschlechtlichen Paaren, sondern auch im Feminismus. Mhm. Also heißt es, dass ich, Dorothea Lüttekens, ich habe geheiratet, ja, rechtlich, habe ich mich damit gleichzeitig dem Patriarchat unterworfen oder nicht?
Ich vermute nein.
Zumindest war das von mir nicht intendiert. Ich würde aber natürlich sagen, man kann nicht aussteigen, aber egal, genau, ob man heiratet oder nicht. Aus unserer Gesellschaft kommen wir so einfach nicht raus und aus den Strukturen. Jetzt sind wir aber fast schon weit weg wiederum von Weihnachten. Und um den Bogen kurz zu schlagen, das heißt also, an Weihnachten mit der Geschichte von der Geburt Jesu ist ein ganz bestimmtes Familienbild in unsere kulturelle christliche Tradition mit hineingegeben. Aber es gibt innerhalb des Christlichen noch ganz, ganz viele andere Möglichkeiten, Familie zu denken.
Ja, ich würde es noch radikaler formulieren. Also die Familie, in der Jesus aufgewachsen ist, passt eben nicht zu unseren heutigen bürgerlichen Idealen von Familie. Die liegt quer dazu.
Das heißt, es ermutigt eigentlich gerade Familien, die nicht nach dem klassisch bürgerlichen Vater-Mutter-Kind-Schema leben, dazu zu stehen.
Das würde ich so sehen, ja, tatsächlich. Ich weiß, jetzt eher konservativ gesinnte ChristInnen würden mir das wahrscheinlich jetzt vorhalten und sagen, wie schlimm. Aber im Grunde genommen projizieren wir unsere Vorstellung von Familie unglaublich stark zurück. Also ich finde es immer, es ist mir in den letzten Jahren zunehmend, ich finde das zunehmend wirklich auffallend. Man sitzt im Gottesdienst, da vorne spielen die Kinder Krippenspiel. Sie erzählen die Geschichte einer Familie nach, eines Kindes, dessen Vaterschaftsverhältnisse unklar sind, die durch die Gegend wandern, die keine Unterkunft finden, eigentlich Flüchtlinge im eigenen Land. Und wir sitzen da alle als Familien und inszenieren diese Geschichte als eine Geschichte, an der wir uns sozusagen als harmonischer Wohlfühlgeschichte erfreuen. Das ist eigentlich absurd, wenn man sich das mal genauer anguckt. Ne? Eigentlich liegt das völlig quer zu allem, was wir an Weihnachten machen. Und das würde ich sagen, genau, es macht Mut, offen dazu zu stehen. Nein, es ist nicht alles heile Welt an Weihnachten. Familien können zerbrechen, auch das gehört dazu. Familien können sehr anders sein. Sie können, als wir das gewohnt sind, sie müssen nicht immer in dieses Schema Vater, Mutter, Kinder passen.
Und manchmal ist es dann letztendlich sehr viel heilsamer, dazu zu stehen und dieser Situation gerecht zu werden, als gemütlichen
Weihnachtsabend vorzuspielen. Deswegen meinte ich, im Grunde genommen ist Weihnachten sehr, sehr moralisierend, so wie wir es feiern, ne? Weil es ein sehr starkes Idealbild vorgibt, an dem man scheitert. Und ehrlich, das ist der Kern des Evangeliums, jetzt theologisch gesagt, davon freigesprochen zu sein, diese Auflagen alle erfüllen zu müssen, zu sagen, man darf auch fehlen. Und das gehört zum guten Leben.
Das ist doch ein großartiges Fassende, gutes Leben, und man darf auch scheitern und Freiheit. Andi, hast du eine Nachfrage an Michael?
Ich hätte mehrere. Das eine ist, was ja häufig, glaube ich, dann kommt, wenn man so sagt, ja, wie kompliziert darf das sein an Weihnachten? Ja, für die Kinder muss es eben, die Kinder brauchen das, dass es da klar ist. Und da habt ihr so ein bisschen schon drüber geredet, das wäre vielleicht noch, was sagst du dazu? Und das andere ist, was ja schon jetzt, was ihr jetzt gar nicht hinterfragt habt, ist quasi, dass es ein Familienfest ist. Weihnachten als Fest der Familie. Und bei mir zum Beispiel ist es so, dass ich eigentlich meine Familie sonst gar nie in der Konstellation sehe. Und dann an Weihnachten ist aber klar, da kommt die Familie. Wieso ist Weihnachten so ein Familienfest, nicht einfach ein Fest unter Freunden zum Beispiel?
Ja, also das Erste, da würde ich jetzt sagen, fragt eure Kinder. Also ich meine, wenn man mit ihnen, Kinder können da ja auch was zu sagen, was ihnen wichtig ist. Und wenn die Kinder sagen, es ist uns wichtig, dass ihr beide da seid, dann kann man sicherlich auch Lösungen finden, wie man das macht. Aber man muss ja halt auch von vornherein sagen, es wird vielleicht, man muss Dinge auch ausprobieren und gucken, wie es geht. Und man muss sich vielleicht eben genau davon lösen, dass Weihnachten zwangsläufig ein Familienfest ist. Das ist das, was ich meinte. Das ist die Zivilreligion, die wir feiern. Wir feiern Familie als eine basale religiöse Überzeugung unserer Gesellschaft.
Aber das wird uns ja auch immer wieder erzählt.
Das wird uns, genau, das ist ein Mythos, den wir uns immer wieder erzählen.
Und zwar nicht unbedingt von den Kirchen.
Genau, nicht von den Kirchen, sondern auch von bestimmten politischen Strömungen, auch nicht nur, auch breit von politischen Strömungen. Und tatsächlich erfüllen Familien für ein politisches System ja auch eine zentrale Rolle und Funktion. Also das hat durchaus Plausibilität, dass Familie für ein politisches Gemeinwesen und auch eine Ökonomie durchaus wichtig ist. Und ich würde sagen, deswegen verändern sich die Familienformen auch mit der Art und Weise, wie wir ökonomisch wirtschaften. Und das hängt wirklich sehr eng zusammen. Also diese Kernfamilie ist, glaube ich, tatsächlich ein wesentliches Produkt einer spätindustriellen Gesellschaft, wo viel Mobilität dann notwendig ist und dann aber nur noch die Kernfamilie zusammenbleibt. Und jetzt mit den veränderten ökonomischen Bedingungen sehen wir sozusagen auch Familienstrukturen verändern sich, werden fluider, werden loser, sind nicht mehr so klar definiert. In bestimmten Berufen ist es auch von Vorteil, wenn man alleine ist oder wechselnde Partnerschaften pflegt. Andererseits gibt es wiederum Menschen, die mehrere Partnerschaften gleichzeitig pflegen. Also man merkt, das wird alles fluider. Und da ist eben genau der Punkt zu sagen, ja, vielleicht wäre das Christliche daran zu sagen, ja, Familie kann was Gutes sein, aber wenn es zu einem moralischen Zwang wird, dann braucht man vielleicht mal das, dass man davon freigesprochen werden kann und sagen kann, man kann Weihnachten auch anders feiern.
Also ich muss ehrlich sagen, ich bin eine große Freundin des Familienweihnachtens. Wobei, weil Familie bei mir ein weiter Begriff ist und ich habe viele, viele Weihnachtsfeste in einer Kombination mit Wahlfamilienmitgliedern verbracht. Und Familie wäre mal ein anderes Thema für einen Podcast.
Ja.
Vielen Dank, Michael. Vielen Dank, Andi, fürs Nachfragen. Das war ein Podcast der Theologischen und Religionswissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich. Wir wünschen euch allen richtig gute Weihnachten, ob gemütlich in der Kernfamilie oder in einer Wahlfamilie oder mit Freundinnen und Freunden oder nochmal ganz anders. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr uns auf Instagram folgt, Erleuchtung_garantiert. Redaktion und Technik kommen von Andi Gredig und der Podcast-Schmiede. Und wir, beziehungsweise ihr, hört uns wieder im neuen Jahr.